Oh, Hallöchen, Deadpool hier. Viel Spaß mit der neuen Folge von Peng Puff Pow, der Comic-Podcast.
Peng Puff Pow, der Comic-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Pow, der Comic-Podcast. Mit mir, Robert Molle Moldenhauer. Ich versuche tatsächlich jetzt so ein bisschen meinen Spitznamen zu etablieren.
Ja, mach das.
Molle ist gut.
Molle ist gut.
Der ist gut. Ich weiß. Also, ich bin da reingewachsen. Ich habe den jetzt schon seit 7. Klasse, ist schon ein paar Monate her. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, mein Gast heute ist Hans mal wieder. Hans, ich begrüße dich. Herzlich willkommen.
Hallo, ja. Danke, dass ich wieder hier sein darf.
Gerne, gerne. So, wir haben gesagt, wir wollen es ein bisschen raffen.
Versuchen.
So.
Stopp mich.
I'll do my very best. Genau, fange ich nämlich gleich mit an, weil ich noch ganz aufgeregt bin. Seit Donnerstag ist es draußen. Du warst Fan nämlich der Batman Animated Series.
Oh ja.
Ich glaube, hauptsächlich ich mich mit dir, weil ich mich auch jedes Mal drüber unterhalten habe. Du hattest auch einen ganz tollen Podcast-Tipp, nämlich beim letzten Mal. Und sie haben was Neues gemacht. Das kam auch völlig überraschend für mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen, weil seit letztem Jahr die Ankündigung war, ist davon irgendwie nicht großartig medial was passiert. Ja, und jetzt letzte Woche bei Prime Video seit 1. August. Batman Caped Crusader, wieder eine neue Animated Series von Bruce Timm.
Ja, ich bin begeistert, oder zumindest interessiert erstmal. Ich habe es nämlich noch nicht gesehen. Das heißt, ich kann auch keine informierte Meinung geben, weil ich das auch eben vor 5 Minuten erst erfahren habe. Ich bin so ein bisschen Internet-Eremit geworden und umgebe mich nicht mit allen Informationen. Mhm. Aber als du mir das dann heute, wenn es dann auch noch so ein spontaner Drop war praktisch, oder so eine Veröffentlichung.
Gefühlt. Wahrscheinlich, genau, ist hier wahrscheinlich in seinen Newslettern, also ich nie lese, bestimmt schon mal darauf hingewiesen oder so, aber ja.
Das Ding ist, ich meine, da, wo wir nochmal tätig sind, da hat das eigentlich ja Thema sein sollen, wenn das vorher groß angekündigt worden wäre. Hm. Ne? Deswegen bin ich jetzt mal interessiert, wie das wirklich ablief. Aber auf jeden Fall bin ich da sehr interessiert dran und werde mir das anschauen, weil natürlich liegt ja auch schon einige Zeit zurück seit der Animated Series.
Ja, 30 Jahre.
Und da ist natürlich immer die Frage, kann es das erreichen? Kann es das wieder aufleben lassen? Ne, hat es dann auch was zu erzählen? Das glaube ich schon. Aber natürlich, die Messlatte ist unglaublich hoch für diese Serie. Deswegen bin ich gespannt, ob wir dieses Gefühl durch diese Serie nochmal aufleben lassen können. Aber hoffe ich natürlich.
Natürlich, muss ich hier selber so einen Eindruck machen. Internet-Eremit, ich bin so ein Kommentar-Eremit geworden. Also war ich eigentlich meistens schon, also fast immer schon, weil ich mir Kommentare nicht durchlese. Also es sei denn, ihr möchtet gerne diese Folge kommentieren, dann schickt uns da gerne mal eine E-Mail. Oder es gibt auch so diesen Instagram-Account, da könnt ihr auch gerne Feedback da lassen. Das machen auch einige. Zurück zu Kommentaren. Ich könnte mir vorstellen, dass da ganz viele wahrscheinlich wieder ihre Meinung meinten, kundtun zu müssen. Und ich habe eine Idee, dass es vielleicht nicht so positiv ist. Ähnlich wie mit Star Wars The Acolyte. Wo ich mich auch jedes Mal frage, ich bin doch auch Star Wars-Fan und warum lebe ich eigentlich irgendwie in einer anderen Welt als. Aber gut, wir wissen, positives Feedback im Internet, schwieriges Thema. Ich glaube auch, dass sich hier einige dran reiben könnten. Ich finde es total spannend. Punkt 1. Erstmal, Bruce Timm ist Executive Producer von vorne weg. Es sind aber noch andere spannende Namen dabei, wie Matt Reeves. Ist jetzt auch kein kleiner Regisseur, hat The Batman gemacht, macht auch die neue The Penguin-Serie, die direkt nach The Batman übrigens spielt. Ist immer noch so abgefahren. Colin Farrell, das sind zwei Menschen. So er und Penguin, das ist krass. Also finde ich super. Und Ed Brubaker ist mit beteiligt an der Serie. Greg Rucker ist mit dran beteiligt, der wohl einige der besten Detective Comics Stories geschrieben hat.
In der Vergangenheit. Ja.
Officer Down fällt mir gerade nur noch ein. No Man's Land, Entschuldigung.
Hat Greg Rucker nicht auch Batwoman lange Zeit geschrieben?
Da weißt du mehr als ich.
Auf jeden Fall ein im Gotham-Universum bekannter Name, ohne Frage.
Ja. Der leider zu selten Erwähnung findet tatsächlich, wie ich mal selber gerade gemerkt habe, auch gestern, als ich mich noch kurz mit der Serie auseinandergesetzt habe. Sind 10 Episoden, gibt es bei Prime Video, kann man wunderbar schnell weggucken. Und der Spirit ist tatsächlich auch, Batman ist noch am Anfang scheinbar. Aber es atmet auf jeden Fall die Luft der alten Animated Series, ist aber tatsächlich so in den 30er Jahren angesiedelt. Weniger techlastig als die alte Animated Series. Aber sie zeigen gleich in der ersten Folge, sie machen jetzt genau das, was sie damals nicht machen durften.
Okay.
Ne? Also es wird da auch vor. Schlägen ins Gesicht sind noch das Geringste, wovon nicht zurückgeschreckt wird. Sie interpretieren einige Figuren neu orientieren sich aber, und das ist das Geile, an den ersten Ausgaben, an den ersten Detective Comics Ausgaben, wirklich von Ausgabe 27 bis hoch 210 waren so ein paar Referenzen drin. Das heißt, Clayface taucht in einer Folge auf. Ja. Ich glaube, also ne, ich versuche spoilerfrei, aber so ein paar Figuren waren auch im Trailer tatsächlich schon zu sehen. Und orientieren sich auch an deren ersten Interpretationen und ihren ersten Erscheinungen. Das ist mit Catwoman zum Beispiel genauso. Und das fand ich einen saugeilen Ansatz. Sie gehen aber auch in andere Richtungen, weil sie super divers sind. Das heißt, was The Batman schon langsam angefangen hat mit einem schwarzen Jim Gordon, wird hier nochmal eine Latte höher gesetzt, was ich aber super krass finde. Auch Harleen Quinzel wird eingeführt vor dem Joker tatsächlich. Also super spannend, super toll, und du bist nicht nur Batman-zentriert, sondern wirklich Gotham-zentriert. Das heißt, das ganze Ensemble wird immer so ein bisschen betrachtet. Also ich fand es super spannend.
Das ist ein guter Pitch, den du hier machst, weil es sind alles Sachen, die spannend sind und auch die halt dann aber gute Verbindung zu der Animated Series herstellen, weil als eine Animationsserie der 90er praktisch ja geboren, sind ja so Sachen, die da einfach gegeben waren, wie zum Beispiel die Serie fängt einfach an. Mhm. Man hat keinen vierteiligen Start-Story-Arc oder sowas, sondern also es ist episodisch. Es fängt an mit einer Man-Bat-Folge und geht dann einfach los. Und dann, ne, und weil wir wissen, wer Batman ist, das ist, und dann geht's los. Ne? Also jetzt einen frühen Batman zu zeigen, macht Sinn, ist schlüssig. Als praktisch eine Sache, die vorher nicht so gemacht wurde. Und auf der anderen Seite, zweiter Punkt, was die Zensur angeht, ne? Weil wenn man sich irgendwelche Dokus anguckt über die Animated Series, dann landen ist ja immer wieder bei dem Thema, ne, dass sie halt praktisch mit dem Ziel, eine dunkle Animationsserie, trotzdem aber für Kinder oder beziehungsweise im Markt für Kinder.
Ja, so.
Aber eigentlich für alle machen zu wollen, diese Art von Serie. Sie mussten viel an den Zensoren beziehungsweise an dieser Zwischeninstanz vorbeibringen oder durchschmuggeln oder sowas. Ne? Deswegen da jetzt praktisch einfach ansetzen zu können, sagen, wir haben das Problem nicht mehr, kann auch neue Möglichkeiten aufbringen. Also ja, ich bin hooked, ich bin gespannt.
Cool, weil tatsächlich, also zum einen suche ich es nochmal raus, ich schreibe es mir auch gerade direkt auf, es gibt ein Bild, das zusammengefasst hat, was sie alles nicht machen durften. Tatsächlich. Da ist Batman mit Catwoman im Arm, die da in Unterwäsche irgendwie abgebildet ist. In einem Arm der Joker, der direkt die Faust im Gesicht hat, was verboten war. Ich weiß, dass sie in, das war The New Adventures of Batman and Robin oder so, das war glaube ich die letzte Staffel, die sie gemacht haben. Da war es schon zu merken, dass sie gewalttätiger geworden sind, aber auf so plumpe Art und Weise. Und das ist hier nicht, weil hier das Setting stimmt, weil es fühlte sich so an, okay, es ist trotzdem noch Batman animated, aber jetzt müssen wir trotzdem mal hier so ein bisschen brutaler werden.
Ja.
Und das passte irgendwie nicht ins Bild. Das ist hier schlüssig. Das ist also auch auch der Vorspann wirkt tatsächlich wie so eine kleine Reminiszenz an die alten Texttafeln der Folgen, die wir früher immer hatten. Und das ist wirklich, ich finde, wirklich mit viel, viel Liebe gemacht. Ja. Wir haben einen neuen Sprecher tatsächlich im Original.
Ja.
Hänisch Linklater heißt er, glaube ich.
Okay.
Ist, glaube ich, gecastet worden, weil er. Ich weiß nicht, ob es bewusst, ob ich denke, dass er so gecastet wurde, weil er klingt schon eher wie Kevin Conroy, aber hat trotzdem was Eigenes, was ich aber gut finde, weil wir haben jemand Neues, der sich etablieren kann. Im Deutschen ist es natürlich David Nathan, der, wie ich liebe David Nathan, deshalb bitte nicht persönlich nehmen. Ich finde, es passt aber nicht.
Okay.
Ja, also von daher, harte Guck-Empfehlung, das wäre jetzt, dann würde ich jetzt hier auch sagen, Cut.
Ja, absolut. Also, weil sonst hängen wir uns jetzt können wir 2 Stunden lang über Animated reden.
So. Wunderbar. Dann hatten wir vorhin noch kurz, okay, wer liest gerade was?
Ja.
Da kamst du mit was um die Ecke, wo ich dachte, ach cool, gar nicht mitbekommen.
Ja, gerne. Paranoid Gardens ist die Nummer 1 rausgekommen, war schon erwartet bei uns, weil geschrieben von Gerard Way mit Sean Simon. Sean Simon, also ein Kollaborateur von Way, die zusammen auch an Fabulous Killjoys geschrieben haben, und Gerard Way ist natürlich mit Umbrella Academy etc. ein Name, eben auch als praktisch Schirmherr von Young Animal bei DC eine Zeit tätig gewesen. Natürlich hat er auch noch so eine kleine Band nebenbei, die, glaube ich, ganz, ganz gute Musik machen. Ja.
Also hat man schon mal gehört, glaube ich.
Hat man schon mal gehört, irgendwas mit Romance und Chemicals und so. Nein, natürlich, großer Star in vielen Medien. Und zusammen dann halt mit dem Artist Chris Weston und dem Team Dave Stewart, Nate Pyrkus an Farben und Letters respektive. Die haben sich zusammengesetzt und machen jetzt eine wieder mal herrlich weirde, skurrile, surreale Serie, wie man es eigentlich auch schon von jemandem gewohnt ist, der halt so Sachen wie Doom Patrol und sowas geschrieben hat. Und das ist genau auch der praktisch der Geist, der ganz hier groß, getragen wird.
Gerard Way hat?
Ja, der hat Doom Patrol. Also als er bei Young Animal das geleitet hat, hat er praktisch auch Doom Patrol geschrieben. Ach, genau, krass. Das als bisschen so wie so ein Flagship-Title. Und genau diese Energie bringt er hier zu Paranoid Guns. Paranoid Guns, was ist das Konzept? Es gibt in dieser Welt ein, ja, es sieht aus wie so ein Altenheim. Mhm. Ja, oder beziehungsweise nicht nur Altenheim, sondern auch für alle Arten von irgendwie Malaisen und Krankheiten eine Einrichtung, die sich dieser Sache annimmt, aber nicht nur für so normale Menschen, sondern für Aliens, für Superhelden, für irgendwelche Kreaturen, ne? Wer auch immer da irgendwie Hilfe braucht, der kann in diese Einrichtung gehen. Und wir folgen jetzt einer jungen Pflegerin, die Amnesie hat, die jetzt einfach so reingeworfen ist, also so wie praktisch Leser und Leserin selber, ist man so einfach drinne und wird so einfach mit der Realität konfrontiert, dass das so ist, dass da jemand ist mit grüner Haut und vier Armen, so, und der halt trotzdem dann irgendwie Hilfe braucht, wenn er zum Klo will.
Ganz kurz, weil das in dem Universum an sich schon so etabliert ist, also sie leben auch in normalen...
Wissen wir nicht.
Ah, okay.
Wir haben bisher nämlich nur die Einrichtung gesehen. Das heißt, es spannen sich auch viele Fragen auf. Ne? Man wird damit so konfrontiert und es ist gleichzeitig, okay, ist das jetzt normal oder ist das nicht normal? Aber genau damit hat zum Beispiel auch, wie gesagt, Doom Patrol ist so meine erste Referenz, damit hat das ja auch gespielt, dass so man einfach mit so wirklich surrealen Konzepten konfrontiert wird, die man aber einfach so hinnehmen muss. Und das dann aber auch sehr viel Spaß macht, ne? Weil man sich halt von so typischen Erwartungen aus dem Bereich Superhelden und Fantasy zum Beispiel einfach frei machen muss, weil manche Regeln hier einfach nicht gelten. Mhm. Also wer Lust auf sowas hat, dem kann ich das nur empfehlen. Mal gucken, wo es hingeht. Ja? Mhm. Also sag ich mal, es kündigt sich hier ein Mysterium, eine Verschwörung, irgendwas im Hintergrund an. Aber ich glaube, allein auch mit diesem Alltag in dieser Einrichtung wird viel gespielt werden.
Okay.
Was hast du denn gelesen?
Komme ich sofort zu. Eine okay. Nachfrage.
Ja,
ist das eine Miniserie oder ist das eine fortlaufende Serie? Weil es jetzt Dark Horse ist und ich dachte...
Ich denke, es ist eine Miniserie. Mhm. Ich würde erwarten, dass es abgeschlossen ist.
Okay.
Aber ich habe auch, du hast netterweise mir hier auch nochmal die Übersicht gegeben. Ich habe hier keine Heftanzahl zu stehen. Also ist auch das, würde ich mit einem Fragezeichen versehen.
Weil ich weiß, es vor einiger Zeit... so war das Dark Horse generell irgendwie nur noch Miniserien angekündigt hat.
Mhm. Aber ich glaube, also ich meine, bisher, wenn man sich anguckt, Gerard Way hat auch, glaube ich, immer abgeschlossene Serien geschrieben. Mhm. Also ich denke, dass es sich hier vorsetzen wird. Ob 6 oder 12 werden, who knows.
Genau. Ja, und dann lieber wahrscheinlich ne, in anderen weiteren Teilen das irgendwie
nachergänzen. Nachfolgerserie, sowas. Ja.
So wie bei, was wir letztes Mal hatten, ne? Minor Threads, was du mitgebracht hast.
Zum Beispiel auch, genau. Ja.
Ja, ich habe noch, also neben Bloodhunt, das mich momentan viel beansprucht, wenn ich denn Zeit habe und nicht auf Taylor Swift-Konzerten bin. Nein, ich war nur auf einem und es war großartig. Es war das erste in Gelsenkirchen. Wir hatten im Vorfeld gesprochen, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will angeben, sondern ja, tatsächlich wurde ich von Hans vorhin schon gefragt, dann meine ich, da kann ich ja kurz im Podcast erzählen.
Einfach so ganz dezent und den Swift die reintroffen.
So. 3,5 Stunden Live-Programm ist halt...
ist krass.
Wo hast du das heutzutage noch? So.
Jetzt gerade wahrscheinlich bald in München bei Adele, ne? Aber dann hört es schon auf.
Genau. Ich war keine Ahnung, wie lange so eine Beyoncé-Show
gut, ist stimmt.
Oder so, ne?
Das stimmt.
Aber trotzdem, ich muss sagen, also Stellenpreis-Leistung in einem guten Verhältnis.
Was erstaunlich ist.
Ja, Paramore war Vorband zum Beispiel. Weil meinte Julian auch, also da hat er sich auch drauf gefreut.
Ah, stimmt, die sind Buddies, ne?
Ja. Das ist also auch so surreal, so ja. Paramore und Taylor Swift, aber das passt, wenn du dann da bist, weil die haben auch eine Energie, sie wissen genau, okay, wir sind quasi nur Vorband, so nach dem Motto, was aber heißt, sie können machen, was sie wollen, das ganze Publikum, es waren so viele Paramore-Fans da tatsächlich, das war der Wahnsinn, ja, hat mich auch erstaunt.
Toll.
So, ungeachtet dessen habe ich dann, als ich wiederkam, mich aber sehr gefreut, die neue X-Men 1-Ausgabe in Händen zu halten und ist ein Neustart nach dem Krakoan Age jetzt natürlich, wo ich auch noch viel zu viel aufzuholen habe und das war auch so ein Punkt tatsächlich in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht, vor 2-3 Jahren, als sie anfing, ne, auf einmal, was, 13, 15, du meinst irgendwie 18 gefühlt, Heftserien rauszubringen.
Ja.
Es war jetzt auch zu dem Fall of X, gab es ja, weiß ich nicht, auch 12 Miniserien irgendwie alleine.
Es war viel.
Iceman hat irgendwie eine 4-teilige Miniserie bekommen, ja. Und wer nicht alles noch. Genau. Sie haben es jetzt ein bisschen runtergebrochen. Wir haben vorhin nochmal kurz recherchiert. Also wir haben X-Men jetzt, die starten. Dann haben wir Uncanny X-Men, NYX, Phoenix, Essential X-Men, X-Factor, X-Force und Wolverine. Klar, der muss natürlich seine erste Ausgabe bekommen. Darum geht es auch gleich in Ausgabe 1. Das ist eine Rettungsmission einerseits, und andererseits taucht bei der neuen Base der X-Men, die ist in Alaska, die Polizeichefin auf, weil sie mal gucken will, ne, was jetzt so abgeht, okay. Und so weiter. Und das ist ganz geil, weil wir haben einen sehr ruhigen Part, der immer wieder parallel spielt zu der Action mit dieser Rettungsmission, die Wolverine angeht.
Ja.
Um das neue X-Men-Team halt auch kennenzulernen, was halt auch abgefahren ist, weil Juggernaut und Cyclops einfach da drin sind, neben Kid Omega und Beast. Magneto gehört dazu, der ist mit im Compound zu Hause. Ist natürlich wie immer Magneto, ne? Was auch wiederum geil ist, die Dynamik, das Biest ist so der Liebe und Nette und ach, möchten Sie Milch oder Zucker zu Ihrem Tee und trala. Und am Ende kommt dann Magneto da irgendwie in so, weiß ich nicht, so ein Rollkragen-Schlabberpulli, aber seinen Helm auf und ist dann aber trotzdem wieder so der einschüchternde, das einschüchternde Arschloch, um es wirklich mal so platt zu sagen, der sagt so, naja, da hat von uns nichts zu erwarten. Also, ne?
Da habe ich eine Nachfrage. Ist Beast wieder der Liebe?
Ja, was in einem Satz zusammengeführt wird, tatsächlich mit well, it's been complicated.
Ah. Na gut, jeder Superheld, jede Superheldin hat ja eine dunkle Kostümphase. Mhm. Jetzt war Beast dran.
Ich weiß tatsächlich auch nicht, was da passiert ist. Ich glaube, er hat über die Stränge geschlagen, I don't know. Weil das habe ich auch noch nicht gelesen. Wollen wir wahrscheinlich auch noch nicht spoilern.
Wahrscheinlich nicht, wer weiß. Also, wenn er ja noch aufzuholen hat, kann das
genau,
jetzt so tun.
Deshalb, dann hören wir hier lieber auf. Nichtsdestotrotz, super, super Einstieg auf jeden Fall. Gerade die offizielle letzte Seite, die abgebildet ist. spätestens wenn Dirk das nächste Mal da ist, werden wir über Ausgabe 1 vielleicht ein bisschen ausführlicher reden.
Ja, und erklären, der ist auch der Mann dafür.
Was geil ist, es gibt auf der allerletzten Seite nämlich wieder einen QR-Code. Und da ist dann quasi so ein kleiner Epilog, den man dann im Internet nachlesen kann. Das fand ich eigentlich mal wieder ganz nice. Wolverine hatte mich erst überrascht bei der Ankündigung, weil ich nicht gesehen habe, dass Greg Capullo da in irgendeiner Art und Weise erwähnt ist, obwohl das eigentlich so groß war. Mensch, Greg Capullo kommt zurück zu Marvel und macht jetzt Wolverine Revenge. Und das ist, glaube ich, eine 4-teilige Miniserie, die er zeichnen wird, um das auch noch zu klären. Ja, das DC wird auch demnächst mal wieder stattfinden. Da muss ich jetzt noch ein bisschen aufholen. Absolute Power und All In ist ja jetzt auch.
All In, und danach sind auch 3 Serien angekündigt. Natürlich die großen 3, Batman, Wonder Woman, Superman, kriegen alle Anderswelt, also nicht Elseworld, sondern tatsächlich jetzt Absolute.
Ja,
ist das neue Label, was dafür benutzt wird, ja? Was praktisch, also gibt es ja immer wieder, ne? Bei Marvel ist es Ultimate, bei DC war es vorher auch mal Earth One, ja? Also praktisch wieder, wir kriegen hier neue alternative Versionen von altbekannten Figuren. Aber das hört sich alles sehr, sehr spannend an. Also es sind spannende Leute, die daran arbeiten, interessante Konzepte. Also das wird uns gleich mal die nächsten Wochen und Monate, werden wir da sicher nochmal drauf zurückkommen, besonders wenn es irgendwie raus ist.
Ich überlege gerade, heißen die nicht Absolute Batman, Absolute Superman und Absolute Wonder Woman?
Ganz genau.
Ja, ne? Genau.
So ganz genau.
Ja. Alright, so, dann haben wir DC auch. Mensch, siehst du, DC, Dark Horse und Marvel heute.
Hat alles.
Hat was zu Image zu sagen? Ja. Ich nicht. Dann,
neu,
genau, jetzt genau. Bald neu. Damit hast du mich überrascht.
Ja.
Mit einem Thema, von dem ich gar keine Ahnung habe, außer dass mir bestimmte Titel vielleicht irgendwas sagen werden.
Ja. Es gibt eine Neuerung bei uns im Laden. Also es hat schon gestartet, aber es ist praktisch noch in der Anlaufphase. Bei uns, ich hole mal ein bisschen aus, bei uns im Laden, natürlich Comics ist unser Ding, aber es weht auch gerade so ein Wind an Begeisterung durch den Laden, was Tabletop-Rollenspiele angeht. Und da haben wir jetzt geguckt, wie können wir die Sachen zusammenbringen. Natürlich, das ist für viele von uns ein Hobby. Aber da passieren auch gerade ganz spannende Sachen, und deswegen haben wir gedacht, okay, wir nehmen einfach mal ein paar Sachen ins Sortiment. Und dabei geht es vor allem um 2 Spiele. Tabletop-Rollenspiel, ganz, ganz kurz abgebrochen, hat ja gerade praktisch so einen Aufwind auch durch Dungeons & Dragons in verschiedensten Medien. Gut, der Film war eine Sache, aber halt tatsächlich im Internet, auf YouTube durch Critical Role und Leute, die das praktisch vor laufender Kamera spielen etc.
Okay.
Ist das nochmal so ein eigener sag ich mal, Kosmos geworden.
Was ist Critical Role?
Critical Role ist eine Gruppe aus SynchronsprecherInnen, die sich vor Jahren, also sie haben zusammen einfach Dungeons & Dragons gespielt.
Ja.
Anderes System vorher, aber es ist nicht wichtig. Punkt ist, sie haben zusammen gespielt und irgendjemand, nein, tatsächlich nicht jemand, sondern Felicia Day kam zu denen und hat gesagt, ey, ihr seid alle super SchauspielerInnen, SynchronsprecherInnen, wollen wir das filmen und ins Internet stellen? Und das waren so, das sind jetzt, glaube ich, 8 Leute und die meinten dann, okay, ja, aber das guckt sich keiner an. Wir spielen für 4 Stunden. Ne, wir spielen jede Woche 4 Stunden. Wir nehmen das 2 Wochen auf und dann wird das wieder abgesetzt. Ne? Aber okay, gut, können wir machen. Warum nicht? Und dann wurde das aufgenommen, wurde ausgestrahlt. Die haben 4 Stunden gespielt. Und es war ein unglaublicher Hit. So, und jetzt sind es Jahre, Jahre später und sie haben ihre eigene Firma. Letztes Jahr waren Dirk, Martin und ich in London zu einer Live-Show, wo die nicht Wembley Stadium, aber die Wembley Arena direkt daneben gefüllt haben. Da waren 10.000 Leute und haben Leute dabei zugeguckt, wie sie Dungeons & Dragons spielen und Würfel rollen.
Krass.
Also es ist unglaublich und es ist einfach ein toller Raum, auch was so die Fangemeinde angeht und die Kreativität. Und es ist ja natürlich, also es ist ja praktisch Rollenspiel in der Form, ja, es gibt ein Regelwerk, man nimmt einen Charakter an, meistens in diesen Fantasy-Settings oder ähnlichen und spielt dann als dieser Charakter halt eine Geschichte durch, die von einer Person geleitet wird, dem Dungeon Master oder Game Master. Das ist so das Grundprinzip. Das heißt, es ist aber eigentlich so eine Art auch Impro-Theater mit Regeln.
Mhm.
So. Und das ist natürlich total spannend, weil niemand weiß, was passiert. Niemand weiß, wo man am Ende der Session ist.
Okay.
Und das ist, genau, das macht dann natürlich dann auch Spaß, wenn Leute, die das dann aber auch mit einer bestimmten Performance versehen, ja, und das sind ja alles, wie gesagt, SchauspielerInnen, das wird dann einfach zu so einer tollen Erfahrung.
Krass.
Das ist Critical Role. So, und das heißt, wenn man irgendwie wissen will, okay, wie funktioniert Dungeons & Dragons, kann man Critical Role gucken. Ist natürlich nur eine Art, wie gespielt wird, ne, also man darf jetzt auch nicht erwarten, dass jeder Tisch so läuft wie ein Tisch mit langjährig erfahrenen SchauspielerInnen. Ja, das funktioniert das nicht. Aber man kann auch einfach ein bisschen Bier trinken und keine Ahnung, Würfel rollen, ne? Ist auch voll entspannt. Aber genau, das so zum Grundprinzip Rollenspiel. Und nur ist es so, dass wir werden kein, das kann ich schon mal vorweg sagen, wir werden jetzt kein Rollenspielladen in dem Sinne. Ne? Also okay. Wir werden jetzt nicht unsere Regale mit Dungeons & Dragons Regelwerken füllen, weil A, haben wir einfach nicht genug Regale und B, würden wir damit auch praktisch in einen Bereich treten, der in Berlin hier zum Beispiel und auch online einfach schon bereits gut abgedeckt ist. Ne? Mhm. Also wenn ich so an Funtainment denke, das ist so Frankfurter Allee, ein toller Spieleladen, ne? Die haben auch Sachen auf Englisch. Die Räume gibt's. Ja, das ist voll in Ordnung. Aber
ist das, ganz kurz, ist das, was früher ein Games Workshop war? Oder?
Nee, Games Workshop ist auch da. Ne?
Ist auch falsch
gegenüber.
Ah,
ist falsch gegenüber, krass. Genau, richtig. Ja. Okay. Infotainment hat alles von Magic-Karten bis hin zu auch Warhammer und Regelwerken und diese, klassische Brettspiele.
Alles klar, das gibt's von Judge Dredd, gibt's auch irgendwie Karten,
ja.
Spiele, also Kartenrollenspiele.
Okay.
Sorry, wenn ich jetzt falsche Begrifflichkeiten verwende. Bei DC gab es das ja auch mal, glaube ich.
Ich meine, Karten
jetzt auch irgendwie mit Deadpool. Das ist nochmal was anderes. Das hat nichts. Also,
mit Marvel
bist du. So Karten sind mit.
Richtig,
mit
ist, genau. Es
gibt Charakterwertungen und.
Richtig, also es gibt so Kartenspiele. DC. So ein Deckbuilding-Game gab es zum Beispiel. Marvel hat aber tatsächlich eher Richtung Rollenspiel was rausgebracht. Ah, okay. Oder was heißt eher? Marvel hat ein Rollenspielsystem rausgebracht, wo auch dieser Deadpool-One-Shot reinfällt. Mhm. Wo es dann genau dasselbe Prinzip ist. Entweder spielt man einen bereits etablierten Charakter oder man baut sich selber einen Charakter mit irgendwelchen besonderen Fähigkeiten und praktisch spielt dann im Marvel-Universum oder in der eigenen Version des Marvel-Universums. Und das ist so. Also auch da sieht man, ne? Das ist halt so das Thema Rollenspiel ist auch im Bereich Comics, ne? Da gibt es Überschneidungen. Es gibt auch Dungeons & Dragons Comics natürlich, etc.
Ja,
etc. Ja,
Magic, ne? Ja, auch,
ja, ganz genau, ne? Also so Spiel und Comic gehören an verschiedenen Ecken zusammen. Aber worauf wir uns jetzt zuerst mal konzentrieren, ist der Indie-Bereich. Zum einen, ja, Comics ist unsere Expertise, aber was wir halt auch können, ist Import. aus den USA, wo natürlich bestimmte Schwierigkeiten auftreten. Vor allem eben in diesem Indie-Bereich. Ne? Also man hat in Deutschland keinerlei Probleme, an ein englisches Regelwerk für Dungeons and Dragons oder Pathfinder oder sowas zu kommen. So größere Namen in diesem Bereich. Wenn man aber jetzt ein System wie Shadow Dark, was wir anbieten gerade, haben möchte, das ist ein tolles Projekt von tatsächlich, also es wird herausgegeben von der Arcane Library, aber tatsächlich steht dahinter eine einzige Person, eine Frau, Kelsey Dine, die das in kompletter Alleinarbeit, also klar mit Editors etc., aber eigentlich in der Alleinarbeit so ein komplettes Regelwerk geschrieben hat, was praktisch so oldschool D&D in die Neuzeit bringt. Ne? Also wo man einfach, ja, man setzt sich hin und innerhalb von 10 Minuten hat man einen Charakter und man spielt los und geht in irgendeinen Dungeon und erlebt Abenteuer. Okay. Und auch mit ganz viel Liebe und ganz viel Kreativität designt. Das ist, wie gesagt, in der Nische ein beliebtes System. Mhm. Gibt es auch in diesem kleinformatigen, aber recht dicken Hardcover. Und da haben wir praktisch uns um den Import gekümmert und sind in direkten Kontakt zu der Autorin und sagen, okay, wir würden das gerne mit vertreiben. So, und dann haben wir uns darum gekümmert und das ist jetzt eine der Sachen, die wir anbieten.
Mhm. Genau. Jetzt muss ich natürlich wie immer doof nachfragen.
Bitte.
Regelwerk. Regelwerk heißt, das ist die Regels, das ist die Grundlage, als Trash-Fan musste das sein. Das ist quasi das Grundlagenwerk, das ist die Bibel des Spiels, das muss jeder gelesen haben, damit er weiß, okay, es gibt, weiß ich nicht, diese Form von Figuren darf es nur geben. Ich, jetzt aus dem rudimentären Wissen, das ich habe. Zwergen, Elfen, ein Paladin und...
Im Prinzip ja. Die typischen Charakterklassen sind da drin, wie du sagst, und man hat einen Dieb, man hat einen Magier oder Magierin etc. Ne? Tatsächlich reicht es oft, wenn eine Person am Tisch das gelesen hat, nämlich, sag ich mal, Spielleiter oder Spielleiterin.
Ja, die darf nicht mitspielen, ne?
Da gibt es verschiedene Philosophien. Okay. Ist es ein Schiedsrichter? Ist es einfach nur eine andere Art von Spieler? Ist es der Gott der Welt? Ne? Also da gibt es verschiedenste Herangehens. Genau, letztere muss man aufpassen, da muss man dann gucken. Die Gefahr ist, schreib lieber ein Buch. Aber tatsächlich ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel Spielleiter bin, du bist Spieler, dann würde es sagen, ich würde praktisch die Welt beschreiben und du beschreibst, was dein Charakter macht. Also zum Beispiel, du stehst vor einer Tür, die ist verschlossen, du hast dein Schwert dabei, vielleicht hast du eine Schriftrolle, wo ein Zauber drauf ist, ja, aber du hörst, dass hinter der Tür ist so ein Kratzen und du hörst das Grummeln, als wenn da so eine Kreatur lauert. Mhm. Ne? Was tust du?
Ja.
Und dann sagst du, was du tust.
Das sage ich jetzt einfach so, sage ich dann improvisiert in dem Moment.
Genau.
Ich mache jetzt die Tür auf.
Genau, wunderbar. Und dann würde ich sagen, okay, du machst die Tür auf, das Monster hat gelauert und springt dich an, würfel einen D20 oder was auch immer ein Würfel benutzt wird in dem Spiel.
Ah, D20 ist wahrscheinlich dieser, ist das dieser sechseckige?
20-seitige Würfel.
Darum genau. D20 wahrscheinlich. Ah, D für Dice wahrscheinlich, ne?
Ganz genau. Ah. Ganz genau, siehst du? Und, ne, und dann, je nachdem, wie du rollst, das entscheidet, dann kommt der Zufallsfaktor. Ja, der entscheidet, meistens hat man dann noch irgendwie Boni, wenn du zum Beispiel sehr gut im Außenweichen bist, dann rechnest du da was rauf.
Ich bin jetzt die dumme Masse oder repräsentiere jetzt die Menschen, nicht falsch verstehen da draußen bitte, ne? Sondern ich bin der dumme Mensch, der nicht weiß, wie das funktioniert. Sind dann quasi für diese Situation 20 Möglichkeiten vorher festgelegt?
Nee, einfacher als das, weil das wäre jetzt zu stressig. Ist dann zum Beispiel, okay, das Monster ist so gefährlich, aber nicht zu gefährlich. Mhm. Und ich sage dann bitte, okay, würfel deinen 20-seitigen Würfel. Die Schwierigkeit ist bei 13. Das heißt, du musst 13 oder höher würfeln, um sicher aus dieser Situation rauszukommen.
Ah, okay.
Dann sagen wir, du wirfst eine 11, aber du bist ein recht wendiger Charakter, rechnest da 2 Punkte drauf, hast gerade so die 13, wunderbar. Du schaffst es im letzten Moment, zur Seite zu springen. Das Monster greift ins Leere, aber jetzt bist du im Raum mit der Kreatur. Und dann frage ich wieder, was tust du? Und dann geht es immer so ein Hin und Her. Und wenn man das dann, sag ich mal, exponentiell auf eine Gruppe von 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leuten macht, dann passieren spannende Sachen, ergeben sich einfach selber so Geschichten. Ja? Genau, das ist das Grundprinzip. Ne? Und je nachdem, dann gibt es halt das ist eigentlich immer gleich. Ne? Also diese ganzen mechanischen Unterschiede und Feinheiten, ja, die können großen Einfluss auf so ein Spiel haben, aber das Grundprinzip, was wir gerade durchgespielt haben, ne, ohne Vorbereitung, ohne alles, ja, ist einfach zusammen sich hinsetzen und eine Geschichte erzählen, das ist immer dasselbe. Das ist der Kern von Rollenspiel oder Tabletop-Rollenspiel. Und dementsprechend halt eine schöne, auch eine gemeinsame, ja, Tätigkeit. Ja, richtig.
Krass. Na, das Letzte, was wir gemacht haben, war jetzt tatsächlich am Wochenende, wir haben uns mal so ein Escape Room-Spiel, so ein Exit-Game gekauft.
Ja.
Was ich auch nur jedem empfehlen kann. Also das hat, ich glaube, wir haben 2 Stunden zwar nur in Anführungsstrichen gespielt, jetzt im Vergleich zu den 4 Stunden, ne? Aber du bist halt echt gefordert, beschäftigt. Wir, ja, haben auch extra eine Einsteiger-Variante genommen. Und du kannst dann natürlich danach mit dem Spiel nichts mehr anfangen. Also du kaufst es einmal, dieses Erlebnis. Mhm. Aber ich sag mal, 16 Euro für so ein Spiel und 2 Stunden zu dritt richtig viel Spaß haben, ist billiger als Kino. So. Aber es ist halt schon geil. Also musst du irgendwann die Packung auseinandernehmen und entdeckst da Sachen oder. Ja, nee, also es ist schon, ja, witzig.
Aber das ist ein guter Punkt, weil ich finde sehr gut, was du sagst, dass es ist billiger als Kino. Und man hat trotzdem eine gute Zeit, weil das ist es auch. Weil zum Beispiel diese Regelwerke, ne, wo halt die ganzen Sachen drinstehen und irgendwelche Tabellen, damit man Sachen generieren kann, etc. Also das kostet in der Regel 40-50 Euro, so, ne? Und das denke ich, okay, klar, ist jetzt kein Taschengeld, ne? Aber meine Erfahrung ist auch, wenn man da die ganzen Abende gegenrechnet, die man damit Zeit verbringen kann, also endlich viel Zeit, finde ich, das bin ich dann wieder so erstaunt, weil, wie gesagt, in diesem Fall eine Person da so viel Arbeit reingesteckt hat, damit man unendlichen Spielspaß, ja, daraus kriegt.
Das wollte ich gerade sagen.
Das ist unglaublich.
Das finde ja auch ich nur in Anführungsstrichen einmal.
Ja.
So,
ja,
ne? Das nächste, was mich dann jetzt noch interessieren würde, ist, also weil deshalb auch Games Workshop und so und ich, so. Das richtig. Heißt, das kann ich, brauche ich natürlich nicht wahrscheinlich.
Ist optional.
Genau, und das heißt, baut man alle Welten dann selber so mit also diesen Spielplan oder, ich weiß, wir haben ein bisschen die Zeit im Blick, Entschuldigung, wird vielleicht doch nicht so ganz so eine kurze Folge.
Also da ist es wieder so, bei Games Workshop, das sind ja das vor allem so, also ich denke jetzt an Warhammer etc., das ist eher so Strategie, Kriegsspiel, wo man hat 2 Armeen und die treten gegeneinander an. Okay. Natürlich hat man bei Tabletop-Rollenspiel, kann man auch mit Miniaturen spielen, aber das ist dann weniger große Armeen, sondern vielleicht gibt es einen Raum und hat irgendwie so ein Bossmonster oder sowas, ja, und jeder hat seine Figur und bewegt sich dann um den Raum. Aber auch da ist es so, klar, es gibt eine ganze Welt an tollen Miniaturen, die man bemalen kann, verschiedenste Techniken, selber drucken und Leute, die das für 3D-Printer designen, etc., etc. Es ist ein unglaubliches Rabbit Hole, aber auch da ist es wieder, es ist grundlegend optional, ja, es hilft beim Spielen, man braucht es nicht, aber man kann genauso gut einfach einen Papierschnipsel nehmen, so dein Gesicht draufkritzeln und sagen, das ist mein Charakter, ja, klar, und ich lege den auf den Tisch und da ist das Monster und dann geht's los. Ne? Also es ist auch da, es ist wieder so, man braucht echt nicht viel.
Gibt es das tatsächlich? Also weil alles im Fantasy-Bereich und so ist in Hochglanz wunderschön und so wahrscheinlich 1000-fach abgebildet, aber auch so weirden Stuff?
Weirdness ist Teil der DNA dieser Sachen, ja. Okay. Ne, weil, und auch diese zum Beispiel auch auf ganz bestimmt Shadow Dark zurückgekommen, dieses RPG, was wir anbieten, das hat natürlich diesen Fantasy-Geist von D&D, aber halt dadurch, dass, wenn man sich, sag ich mal, in die Geschichte von D&D reinliest, das kommt auch aus so einer dunklen Ecke. Es gab ja auch immer wieder so in Amerika so Satanic Panic. Und D&D war da ganz mit drin als Opfer, weil dem Spiel vorgeworfen wurde, dass es ja junge Leute zur Satansverehrung verführt und dass die dunkle Magie machen wollen. Also es hört sich absolut wahnsinnig an. Ja. Aber
haben die wahrscheinlich noch Metal-Musik gehört.
Ja, ganz genau. So, ja. Und oh Gott, hast du die Cover gesehen von diesen Bildern? Also das ist ja, ne? Also die Jugend ist grundlegend gefährdet dadurch. Ja, genau, und aber diese Weirdness heute natürlich hier zumindest in weiten Teilen ohne die Vorwürfe aus anderen Ecken. Die Weirdness ist da drinnen. Ne? Also allein das Cover von Shadow Dark ist halt einfach wirklich so schwarz-weiß, in schwarz-weiß gerendertes, dunkles Beholder-Wesen. Also praktisch einfach nur so eine schwebende Kreatur mit ganz vielen Augen. Und ne? Also es ist kein freundliches Wesen, das einen da in die schöne Fantasy-Welt begrüßt, sondern es hat noch in diesem Fall natürlich auch eine so eher so Dark-Fantasy-Vibes. Okay. Was mich dann auch zum letzten Punkt vielleicht hierzu bringt, es gibt für alle Genre-Interessen gibt es ein Spiel. Und wir, wie gesagt, im Bereich Indie-Spiele bieten wir gerade 2 an, nämlich Shadow Dark heißt das eine und Mothership heißt das andere. Und damit sind wir aber recht flächendeckend unterwegs. Shadow Dark, Dark Fantasy, ne? Man geht mit einer Fackel als, wie bereits gesagt, Krieger, Magierin etc. In ein Verlies und hofft, dass man wieder rauskommt, bevor die Fackel ausgeht. Mhm. Und Mothership ist Science Fiction Richtung Alien, Aliens, Metroid Prime etc. Also man ist auf einem Schiff und dann passieren Sachen.
Okay.
Gefährliche Sachen, ne? Ob man irgendwelche Kreaturen an Bord hat oder ob einem irgendwann denn, keine Ahnung, die Luft ausgeht etc. Da gibt es dann verschiedene Mechaniken, die zum Beispiel Stress und Angst und sowas regeln etc. Ah, etc. Das heißt, hier auch wieder natürlich, wie bei Comics, wie bei Romanen, wie bei Filmen, man bedient sich bestimmter Tropes, um dann seine eigene Form der Geschichte zu machen. Ne? Und hier zum Beispiel ist es so, wenn man sagt, ey, oh, ich finde Aliens super, ich mag den Film oder ich mag dieses Setting, Space Horror oder sowas. Ich will da mal selber dabei sein in der Sicherheit des eigenen Tisches oder des eigenen Zuhauses. Dann ist zum Beispiel Mothership genial, weil es einen durch auch wieder so viele, auch durch das ganze Design eigentlich sofort in diese Welt holt und trotzdem einem ganz viel Freiheiten lässt.
Und das ist das, was mir da gerade bei so aufgeht. Du kannst, also es gibt ja eigentlich nichts, was ich nicht abbilden kann. Also natürlich habe ich, ne, so bei so Alien habe ich natürlich Science-Fiction und Horror-Elemente. Aber wenn ich zum Beispiel nur Horror mag oder so, du kannst das Setting ja, nimmst du, weiß ich nicht, Haunted House oder so wahrscheinlich. Und dann
eben, ne, also ganz genau, ne, man kann dann gucken, okay, nehme ich ein anderes System oder man kann sagen, okay, wir sind halt, keine Mondbasis. Und ja, es ist Science-Fiction, aber im Prinzip geht es nur um diese vier Räume, die wir haben oder sowas, ne? Also man kann das dann selber und das ist auch wieder diese, was auch noch ganz wichtig ist bei diesem Grundprinzip Rollenspiel. Ja, ich hole mir ein Regelwerk mit ein paar hundert Seiten oder manchmal auch weniger, manchmal sind es nur vier. Okay. Also es gibt verschiedenste, ne? Also egal, aber alles, was auf diesen Seiten steht, kann man ändern, weil es ist ja nicht wie beim Videospiel, wo du halt einen Code hast, den du hacken müsstest, wenn du da was ändern willst. Oder klar, man kann das modden oder sowas, aber wenn ich mich hinsetze an meiner PlayStation und ein Spiel spiele, dann ist das Spiel. Mhm. Das ist beim Rollenspiel oder beim Tabletop-Rollenspiel anders, weil alles, was wir am Tisch entscheiden, was wir machen wollen, machen wir. Wenn wir sagen, ey, die Regel gefällt uns nicht, das ist irgendwie blöd, das ist einengt, dann machen wir es nicht. Dann streichen wir die. Machen wir es anders.
Ja, natürlich.
Und
ja,
das ist
sie verbieten.
So. Das genau. Oder genau von wegen, ja, okay, das funktioniert jetzt nicht. Irgendwie ist das, oder es ist einfach langweilig. Wollen wir vorskippen? Ja. Das machen. Genau. Es ist ein Tag später. Was ist passiert? Ist alles möglich. Es ist herrlich. Also, ja,
cool. Ich merke das schon. Ich weiß, ihr macht das regelmäßig tatsächlich im Laden, ne? Oder es gibt da so ein paar.
Ja, das war nämlich die Idee, wie gesagt, dieses große Interesse.
Wenn ich das so erzählen darf, ne?
Doch, ja, das ist okay. Also Dirk Martin und Tobi sind beides ja langjährige Spieler. Ich bin seit ein paar Jahren dabei. Und wie gesagt, die grundlegende Lust ist angestiegen. Letztes Jahr haben wir gesagt, lass doch mal eine Weihnachtsfeier machen. Und als Weihnachtsfeier haben wir dann ein One-Shot gespielt, also ein kleines Ein-Abend-Abenteuer. Und daraus hat sich jetzt eine regelmäßige Gruppe entwickelt.
Voll cool. Was mich besonders daran reizt, das sind jetzt auch meine letzten Worte zu dem Thema, dass ihr halt auch wirklich, wie du vorhin schon meintest, ne, ihr stützt euch nicht auf alles und macht jetzt irgendwie einen zweiten Laden nebenbei auf oder so, sondern wie halt auch mit den Comics, was sich ja bei uns auch meistens rauskristallisiert hat in den letzten Gesprächen. Ja, es gibt die großen Verlage, aber so die kleinen Perlen entdeckst du halt, wenn du abseits des Mainstreams guckst und dass ihr das mit den Rollenspielen halt genauso macht, finde ich irgendwie auch ganz süß.
Ganz genau. Also das ist wirklich auch, das ist eine Testphase, die bisher gut läuft, aber genau, das wird einfach so ein kleines Hobby oder Interesse von uns, dass wir jetzt einfach, sag ich mal, gucken, ob wir es in den Laden bringen können und wenn es dort auf Interesse stößt, dann freuen wir uns natürlich darüber.
Wunderbar. Und ich bin jetzt auch ein bisschen angefixt.
Yes!
einer von uns. Abwarten. Yay,
noch Schreib ein mir. Hobby.
Jetzt hatten wir gerade schon Science-Fiction, Horror im Weltall. Es gibt jetzt bald noch ein Crossover, das bei mir völlig unterm Radar lief. Und erst die kleine Suche bei blackdog.de und ich gesehen habe, wer es schreibt, war dann so, what the fuck? Also erstmal, es geht um AVA, Aliens vs. Avengers.
Ja, ganz genau.
Soweit so unspektakulär, weil, okay, ja klar, sind beides ihre Properties und jeder kennt wahrscheinlich die Filme Alien und es gibt zahlreiche Comics dazu, deshalb brauchen wir da, glaube ich, jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Und Avengers sind, glaube ich, auch klar. Was jetzt so spannend ist an der ganzen Geschichte ist, wer es schreibt.
Bevor wir dazu kommen, also wir sagen es erstmal.
Willst du? Okay.
Genau, also Jonathan Hickman und Esat Ribic machen das, also zwei große Namen. Aber ich finde es schon spannend, dass man das einfach so hinnimmt, ne, heutzutage, ne? Dass man halt sagt, so, okay, ja, Alien Avengers war nur eine Frage der Zeit, so. Alles im Hause Disney, so, ne?
Ja.
Wo ich mir denke, so, Moment, das ist, wenn man so ein paar Jahre zurückgeht, hätte man jetzt wirklich dreimal sagen müssen, ja, es sind die Avengers und ja, es sind die ist Aliens. Das,
ja, genau.
Genau,
ja.
Wir meinen schon, wir reden, wir meinen, was wir so. Aber tatsächlich, klar, alles ist möglich heutzutage.
Wie Patrick immer gerne gesagt hat, only in Comics.
Only in Comics.
Only in Comics.
Only in Comics. Das ist absolut das Mantra auch hier wieder. Und ganz genau, aber das mit dem Team, das dahinter steckt, macht das eigentlich, wie du sagst, nochmal interessanter, weil man denkt so, okay, ja gut, es ist ein, ne, böse Zungen würden jetzt sagen, es ist praktisch einfach nur so ein Promo-Crossover. Ne, wo man sagt, okay, ja, das ist so ein bisschen dieses Prinzip, okay, man hat die Actionfiguren von den Avengers rumliegen, man hat die Actionfiguren von Aliens rumliegen und schmeißt die mal zusammen und guckt, was passiert. Aber, wenn die Leute, die das zusammenschmeißen, Jonathan Hickman und Esat Ribic sind, dann horche ich doch auf.
Ja, natürlich.
Also dann habe ich so, Moment mal.
Ich glaube, da steckt Potenzial drin.
Genau, richtig. Ne? Also da, total. Weil ich meine, ich glaube, zu Hickman müssen wir eigentlich nichts weiter sagen, oder? Ich meine, der Mann, die Person, die halt dieses ganze Krakoan Age bei den X-Men, ja, gerade haben wir vorhin drüber geredet, designt hat, geplant hat, losgetreten hat, ja, also auf einer erzählerischen Ebene, wo lange Zeit in der Comic-Landschaft man nicht hätte denken können, dass das möglich ist.
Ja.
Also wirklich nicht.
Zumal, wenn man auch zurückblickt, was jetzt gerade im Kino abläuft.
Ja.
Deadpool Wolverine, hast du schon gesehen eigentlich?
Nee, noch nicht.
Das ist ja gut, dass wir nicht drüber gesprochen haben. Ich habe ihn schon gesehen.
Mhm.
Punkt. Auch irgendwann in einer der späteren Folgen. An dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank an Dennis Schmidt-Voss, den ihr am Anfang dieser Folge und auch am Anfang der letzten Folge gehört habt. Super cooler Typ. War bei Stimmt, dem ersten und wahren Synchronsprecher in Podcast, tatsächlich zu Gast, schon vor längerer Zeit, und da hat er uns das eingesprochen. Nichtsdestotrotz, unter anderem mit Deadpool Wolverine ist ja schon im Trailer zumindest was angeteased worden, ob das nur passieren wird oder nicht, weil, ne, da liegt ein Heft rum.
Ah ja.
Secret Wars, er hat Secret Wars gemacht. Er hat das Ultimates-Universum, da war er am Anfang nicht dran beteiligt. Er ist erst später dazugekommen. Ultimates-Universum, ganz kurz, das war ja dieses Alternative, diese Idee von Marvel, dass Leuten die Möglichkeit gegeben werden soll, ja auch nochmal neu anzufangen und nicht irgendwie einen Backkatalog von, weiß ich nicht wie viel, 100.000 Heften zu lesen. Also hat man da gesagt, wir machen nochmal, Peter Parker wird zu Spider-Man und die X-Men gründen sich neu und die Avengers, aber das alles halt in einem anderen Universum, das war das Ultimates-Universum. Das kollidierte dann irgendwann mit dem normalen Universum.
Ja.
Deshalb es ein neues Secret Wars gab, also ein riesen Event. So wie übrigens auch in, weiß ich, 4, 5 Jahren
die Filme?
Der nächste große Film heißen wird.
Ja.
Nach Avengers Doomsday, den sie jetzt umbenannt haben, nach der San Diego Comic-Con. Robert Downey Jr. kommt zurück, da kann jeder halten von, was er will. Ich halte da nicht allzu viel von. Nochmal, das ist Jonathan Hickman gewesen.
Mhm.
So, Entschuldigung, es ist jetzt ein bisschen viel geworden.
Nee, absolut, weil man kann nicht genug darüber sagen, weil es ist wirklich...
Er so viel Einfluss hat, ne?
So viel Einfluss, genau, richtig. Und dann hat er auch so Creator und Sachen bei Image, Decorum hat er geschrieben, unglaublich gut, auch unglaublich groß in seiner, also keine unglaublich lange Serie, aber einfach groß in dem, was es macht und in den Welten, die es kreiert. Also da steckt viel, auch vor allem im Science-Fiction-Bereich, finde ich, steckt da sehr viel Expertise hinter und sehr viel gute Ideen. Die nicht nur praktisch auf die Standards zurückgreifen. Mhm. Ne? Und das in Kombination mit Esat Ribic, den habe ich als letztes in den Eternals-Serien, die verschiedenen, gesehen.
Mhm.
Sehr eigener Stil. Einer, der mich auf den ersten Blick, das ist einer von den Stilen, wo ich auf den ersten Blick gesagt habe, ah, okay, ist interessant, aber nicht meins.
Mhm.
Und dann habe ich so Eternals gelesen. Und
von Kieran Gillen geschrieben, glaube
ich. Ganz genau. Ja. Genau, ganz genau. Und geschnallt so, oh, nee, ich weiß, warum sie ihn genommen haben. Der schafft das hier, so dieses, bei Eternals war es natürlich dieses Ikonische, ja, also der Fakt, dass es hier praktisch Götter sind,
ja,
ne,
ja.
Über die wir lesen. Und das wurde dann gut transportiert. Da hätte so ein, sag ich mal, der Marvel-House-Stil hätte das nicht geschafft, mir diesen Unterschied zwischen Eternals und Iron Man oder sowas, oder Spider-Man, jemand, der in New York unterwegs ist,
ja.
Hätte mir diesen Unterschied nicht klar gemacht. Aber Esat Ribic hat das geschafft, was ich spannend finde. Und das jetzt in Kombination mit Aliens, ich bin gespannt. was das wird.
Ich finde das einen spannenden Ansatz, wie du sagst, so der richtige Zeichner für die richtige Art von Geschichten und vor allem Figuren, die drin vorkommen, weil ich mich zum einen gefreut habe, dass Ryan Stegman, ich behaupte jetzt mal, für mich wieder zurück ist mit X-Men, da zeichnet er nämlich. Das natürlich, weiß ich nicht, könnte ich mir Eternals, glaube ich, jetzt nicht mit vorstellen, ne?
Dieser
wilde Stil, das ist in Welten. Und ja, nee, kann ich verstehe, was du meinst.
Ganz genau.
Wenn diese, ne, dieses ikonische, diese gottgleichen Wesen.
Ja, ja, genau. Und das jetzt alles mit eben, also gut, Avengers ist ja, das sind so mächtige Figuren, dass da ist Science Fiction ist da nahe dran. Mhm. Aber dann wieder auf Science Fiction Horror, was ja nun mal die Aliens mit sich bringen, das ist dann wiederum eine praktisch so ein Twist, der auch für die Avengers wahrscheinlich spannend oder auch neu denn für LeserInnen werden kann. Also ich weiß nicht, wann das letzte große Superhelden-Aliens-Crossover war. Das waren wahrscheinlich die 90er mit Aliens Wildstorm, ne?
Ich weiß, in den 90ern gab es mal, glaube ich, Superman-Alien.
Verrückt. Keine Ahnung.
Du, das Verrückteste war, glaube ich, irgendwann Terminator und Aliens und Predator oder keine Ahnung.
Das Verrückteste weiß ich jetzt nicht, aber es gab schon einige kuriose Begegnungen mit den Aliens in den letzten 35 Jahren. Die Mutter aller Crossover davon war 1989 Aliens vs. Predator. Superman und Batman kämpften mehrfach gegen die Aliens, in den 90ern noch jeder für sich, 2007 dann sogar gemeinsam, zusammen mit den Predators. Das von Hans angesprochene Crossover war Wildcats Aliens aus dem Jahr 1998. Außerdem kämpften noch Witchblade, Darkness, Green Lantern, Judge Dredd und sogar Buffy gegen die Aliens. Eine gute Übersicht der Crossover gibt's unter anderem bei comicbookresources.com. Den Link dazu gibt's in den Shownotes.
Und ansonsten würde ich sagen, packen wir es für heute.
Ja.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Und uns an deiner Expertise hast teilhaben lassen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Pen. Puff. Pow. Der Comic-Podcast.
Eine Produktion von Podnews.
Die Mutter aller Crossover davon war 1989. Taylor Swift. Grüße an alle Swifties.
Aber nee, nein, kein ASMR hier.
Ich glaube, du hast eine kräftigere Stimme als ich, deshalb.
Was willst du mir damit sagen?
Geht nicht so ganz von der Zunge.
Ich mache jetzt nochmal.
Auch wenn es jetzt nicht an den Folgen zu merken ist, die rauskommen. Herzlich willkommen nach der Sommerpause. Der inoffiziellen, ich lasse das weg.
Das ist ja richtig akkurat. Instant Du, aber ja, Respekt.
Nein, machen wir nicht.
Leck mir am Arsch, wartet jetzt.